Wenn man aktuell gerade nach Dubai schaut, da denken ja ganz, ganz viele, ich befinde mich ja mitten in einer Kriegszone. Aber die eigentliche Kriegszone, die ist natürlich wo ganz, ganz anders. Wobei, ist es wirklich noch eine Kriegszone oder ist es jetzt vielleicht die größte Investmentmöglichkeit des nächsten Jahrzehnts? Ihr wisst, über was ich spreche. Ich spreche über die Ukraine und ich habe mir dazu einen fantastischen Gast eingeladen. Also, das wird eine super spannende Folge. Bleibt definitiv dran. So, und jetzt ist er auch schon hier, nämlich ein guter alter Bekannter hier auf diesem Kanal. Sven Lorenz, lieber Sven, schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Und hallo, normalerweise bei unseren letzten Gesprächen habe ich immer gefragt, lieber Sven, wo bist du denn gerade? Und dann hast du mir erzählt, wo du gerade warst. Jetzt weiß ich's, du bist tatsächlich in Kiew. Und jetzt müssen wir erstmal für alle, die sich das gar nicht vorstellen können, der Russland-Ukraine-Krieg ist immer noch im Gang, jetzt im vierten Jahr, ne, im Februar 2022 ging das Ganze los, immer noch im vierten Jahr. Und trotzdem, ich sehe dich jetzt nicht wie Paul Ronsheimer von der Bild hier mit Helm und Schussweste, sondern du sitzt da scheinbar ganz entspannt. Erzähl mal, wie ist es denn gerade in Kiew?
Also das Überraschende ist eigentlich, wenn man hier ist, dass es sich in Anführungszeichen alles sehr normal anfühlt. Man muss immer die Einschränkung machen. Das Land ist im Krieg, hier passieren alle möglichen schrecklichen Dinge. Ich will das gar nicht schönreden oder wegreden. Aber gleichzeitig gibt es eben auch eine ganz andere Realität. Und wir als Investoren und Aktienmenschen und Geldmenschen, wir müssen natürlich irgendwo rational bleiben und die Fakten betrachten und das in den richtigen Kontext setzen. Und da muss man einfach sagen, Kiew ist halt nun mal 300 Kilometer entfernt von der Front, von der sozusagen der eigentlichen, der harten Front. Und natürlich gibt es hier immer wieder auch Drohnenangriffe und andere Dinge und die sind furchtbar und da kommen auch Menschen bei um. Aber wenn man es mal von den Zahlen her betrachtet, ist es so, also in Deutschland mit dem Motorrad auf die Autobahn zu gehen, ist gefährlicher als in Kiew zu sein. Man muss gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber am Ende des Tages hier in Kiew zu sein, ist vor allem mit einem verbunden, mit logistischen Problemen. Also hierher zu kommen, ist schon mal nicht ganz leicht, weil halt eben keine Flieger, es gibt keinen normalen Flugverkehr. Man muss mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Bus hierher reisen. Ich fahre immer mit dem Zug von Warschau, das sind 16 Stunden, in einer engen Kabine mit drei Betten übereinander, wo man mit irgendwelchen anderen Passagieren eben untergebracht wird. Und in den 16 Stunden, es gibt kein Restaurant, es gibt keinen Kaffeeservice. Also das hört sich jetzt alles an, als würde hier ein verwöhnter Westler sozusagen sich beklagen. Aber ich beschreibe es einfach nur mal. Also die Logistik, um hierher zu kommen, ist nicht leicht. Aber wenn man dann mal hier ist in Anführungszeichen die Situation viel normaler, als sich das jeder vorstellen würde. Also ich laufe hier nicht zwischen Ruinen rum und ich muss auch nicht irgendwie dem Gewehrkugelfeuer ausweichen.
Wenn man in Deutschland so das Thema Ukraine anspricht, dann hat man ja nicht unbedingt immer das allerbeste Feedback dazu, sondern die Stimmung, gerade glaube ich in der deutschen Bevölkerung gegenüber der Ukraine, ist jetzt nicht so toll, weil man sagt, hey, da hat man Unmengen Geld reingesteckt und die ganzen Ukrainer, die in Deutschland leben, die müssen alle nicht arbeiten und die kriegen alle Geld und wir schicken so viel Geld in die Ukraine. Und jetzt gab es zwei spannende Meldungen, nämlich zum einen, dass es wohl jetzt in der Ukraine mehr Millionäre gibt als vor Beginn des Krieges. Und die zweite spannende Meldung war, dass Kiew die Stadt ist, wo am drittmeisten Bentleys in der ganzen Welt verkauft werden. Also von den Verkaufsstatistiken, in welchen Städten werden Bentleys verkauft, gibt es Niederlassungen, war Kiew die drittstärkste Stadt. Jetzt denke ich mir natürlich, anders als viele andere, wow, wenn das so ist, wir sind immer noch im Krieg, das ist vielleicht ja eine ganz gute Ausgangslage, wenn da so viel Geld da ist für eine Investition. Gibt es denn in der Ukraine, und jetzt finden wir auch den Bogen zu unserem Thema, könnt ihr euch natürlich denken, es gibt Investitionsmöglichkeiten in der Ukraine. Wie schaut es denn da aus? Weil das ist ja auch der Grund, warum du gerade da bist. Du machst ja keinen Urlaub.
Genau, und die Politik, die ist zwar interessant und die muss man verfolgen, aber letztlich, da hat jeder seine Meinung. Es gibt da neben Licht auch Schatten, um es vorsichtig auszudrücken. Und das ist nicht hier wirklich der Grund, warum ich mich für die Ukraine interessiere, sondern um es mal unter Kapitalmarktaspekten zu sehen. Hier gibt es einfach einen enormen Mangel an privatem Investmentkapital aus unterschiedlichsten Gründen. Das fängt schon mal damit an, Ausländische Investoren können hier im Moment nicht herreisen. Also nicht, weil sie nicht auch den Zug buchen könnten, mit dem ich gekommen bin, sondern weil zum Beispiel ausländische Konzerne, die vielleicht Interesse haben, hier zu investieren, die kriegen das mit ihrer Versicherung gar nicht auf die Reihe, hier Mitarbeiter hier zu schicken. Ich war zum Beispiel hier im November auf einer großen Wiederaufbaukonferenz vor Ort. Also alle waren irgendwie so da, die irgendwie in Politik und Wirtschaft was darstellen. Und einer der ukrainischen Politiker hat sozusagen das Publikum schon fast schon angefleht und hat gesagt, schickt uns eure Mitarbeiter nach Kiew, damit wir hier über Investitionen sprechen können. Hier ist es sicher, es ist völlig normal. Hier passiert niemandem was, weil er hier als Geschäftsreisender herkommt. Und dieser Kapitalmangel führt natürlich zu enormen Verzerrungen im Markt. Das dauert jetzt schon Jahre. Es gibt da noch alle möglichen anderen Themen, wie zum Beispiel, also Währungsrisiko, Währungsabwertung, Währungskontrollen. Es gibt eine völlige Intransparenz. Mit dem Ausbruch des Krieges wurden halt eben viele Statistiken zum Beispiel nicht mehr zusammengestellt, sodass wer sich jetzt für bestimmte Investitionen interessiert, der findet vielleicht gar keine aktuellen Statistiken mehr. Also das sind alles schon signifikante Gründe, warum es hier zu einem Investitionsstau kam. Gleichzeitig vor Ort, also hier in Kiew, es machen neue Restaurants auf. Von den Bentleys wollen wir gar nicht sprechen. Die Wirtschaft wächst. Die hat 2022 einen riesen Einbruch erlitten, aber seitdem wächst sie mit Raten, die deutlich schneller sind als das, was man in Westeuropa sieht. Und dann ist es natürlich so, und das ist im Grunde genommen so mein Pitch für Ukraine-Investments in einem Satz. Die Wirtschaft hier ist im Moment 400 Milliarden Dollar groß. Der Westen spricht davon, ein Wiederaufbauprogramm zu starten, wenn es mal soweit ist, von 800 Milliarden Dollar. Wenn man auf eine 400 Milliarden Dollar Volkswirtschaft irgendwie 800 Milliarden obendrauf setzt, da passiert was. Das wird ja Folgen haben wirtschaftlich. Und dann kann man sich schon ausrechnen, was hier passiert mit Einkommen, Konsum, Immobilienpreise von Rüstungsfirmen, die jetzt im Nahen Osten auch zum Beispiel expandieren, wollen wir gar nicht reden. Die große Präsenz der Ukraine immer im IT-Geschäft und Software-Geschäft. Hier gibt es so viel Potenzial und im Moment gibt es das in Anführungszeichen, je nachdem, also es ist nicht so, als würde hier alles irgendwie jetzt zum Discount-Preis verramscht werden, aber es gibt einfach wahnsinnig interessante Opportunitäten und die habe ich jetzt hier in den letzten 15 Monaten eingehend untersucht. Also ich bin jetzt zum sechsten Mal hier. Muss gestehen, es gefällt mir ja auch. Also es ist interessant hier zu sein, es sind sehr gebildete, interessante Leute. Gespräche sind interessant, die Opportunitäten, die man sich hier anschauen kann, sind definitiv ungewöhnlich. Insofern, es lohnt sich auch hierher zu kommen, muss man ganz klar sagen.
Ich habe, als wir das letzte Mal privat miteinander gesprochen, als du in Kiew warst, da hast du gesagt, es war noch irgendwie minus 20 Grad oder so, da war es, glaube ich, extrem kalt. Da dürfte es jetzt deutlich angenehmer sein. Das Thema Software, hast du gesagt, ich weiß noch, dass vor dem Beginn des Krieges gab es ja auch ganz, ganz viele, auch deutsche Firmen, die zum Beispiel Teams in Kiew hatten, Softwareentwickler, IT-Firmen, weil das Bildungsniveau wahnsinnig hoch war, weil man super wahnsinnig gut ausgebildete Mitarbeiter hatte, die natürlich auch vom Lohngefälle her gegenüber jetzt Westeuropa deutlich günstiger waren und trotzdem eine fantastische Arbeit gemacht haben. Wie ist denn das jetzt nach 4 Jahren Krieg mit diesem unglaublich traurigen Verschleiß auch an Menschen? Wie ist denn das jetzt? Wie ist denn da jetzt die Situation? Gibt es, also man hat ja so das Gefühl, es lebt überhaupt keiner mehr in der Ukraine, aber das stimmt natürlich nicht. Wo sind denn gerade die Schwerpunkte, wo Menschen auch arbeiten? Welche, du hast schon ein paar Branchen genannt, was wächst denn jetzt eigentlich so richtig? Hat sich da eine Veränderung gegenüber vor dem Krieg gegeben oder gibt es wieder so Hauptwirtschaftsbestandteile? Wie schaut das aus?
Also ich fange mal mit einer interessanten Beobachtung an, die wahrscheinlich so völlig gegen das Bauchgefühl geht. Ich sehe wahnsinnig viele Leute, auch junge Leute, die in die Ukraine zurückkommen, die in den Westen geflüchtet waren und die sagen, ich habe in meinem Heimatland viel mehr Opportunitäten, nebenbei die Sprache, die Familie, die Kultur und so weiter. Aber ganz speziell auch diese sagen, wirtschaftlich gesehen sind die Aussichten für mich in meinem Heimatland viel besser als in Westeuropa. Dann wird oft gleich gesagt, weniger Bürokratie, hier funktioniert alles viel schneller, hier kann man noch was machen, hier gibt es noch unbesetzte Räume sozusagen. Ich habe gestern auf LinkedIn ein kurzes Video gepostet. Hier gibt es in der Innenstadt so einen alten Gemüsemarkt. Super Gebäude, 100 Jahre alt, historisch. 1A-Lage, aber war halt eben aus Sowjetzeiten noch. Und als ich zum ersten Mal hier im April letzten Jahres da war, da bin ich da mal reingelaufen, kurz rumgeguckt und nach einer Minute quasi wieder raus. Und jetzt erzählt mir jemand, ja, das ist ja umgebaut worden. Das sind jetzt alles Restaurants und Bars und Cafés. Und so. Ich war doch da vor einem Jahr drin. Da hat man nichts von gesehen, dass da was gemacht wird. Ja, das ist im Dezember ist es fertig geworden. Und hier werden Dinge umgesetzt, die woanders wahrscheinlich Jahre brauchen, weil es eine andere Kultur ist, ein anderes Rechtssystem auch. Also ganz interessant, wenn man hier einen Bauantrag stellt bei der Kommission, die für so geschützte alte Gebäude zuständig ist, wenn die nicht innerhalb von 30 Tagen antworten, dann kann man loslegen.
Oh.
Und das sehen viele junge Leute, die kommen zurück. Das Thema Wehrdienst ist kompliziert, ist kontrovers natürlich auch. Es hat viel mehr Schattierungen, wie das genau funktioniert, als sich das jeder vorstellen kann. Es ist auch nicht nur Korruption, sondern es ist ein viel breiteres Thema. Abendfüllen sollen wir jetzt nicht abdecken. Aber auch Männer kommen zurück. Und was die Branchen anbelangt, fällt mir ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen. Ich sehe so ein bisschen von allem, um da eine recht breite Antwort zu geben, was wahrscheinlich nicht besonders hilfreich ist. Was natürlich am stärksten heraussticht, ganz klar, und die meiste Medienaufmerksamkeit kriegt, ist der Verteidigungssektor. Und je nachdem, welche Zahl man glaubt, es gibt hier entweder 1000 Startups im Verteidigungsbereich oder es gibt 3000 Startups. Da überlappen auch wieder die Themenbereiche. Also wer in einem Startup für Verteidigung arbeitet, der wird wahrscheinlich auch eher nicht zum Wehrdienst eingezogen, was vielleicht einige Gründungen noch herbeigeführt hat. Mittlerweile werden einige von diesen Firmen ernstzunehmend, was Umsatz und Bewertung anbelangt. Es ging ja jetzt eine in New York an die Börse, Swarmer, die hat dann innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen ist die um 1000% gestiegen nach dem IPO. Andere machen jetzt mit dem Nahen Osten auch Geschäfte, machen in Dubai große Geschäftsabschlüsse. Also hier entsteht auch was, wo manch einer sagt, das kann so werden wie zum Beispiel Israel, was ja auch nicht ursprünglich ein reiches Land war, aber die hatten halt IT, Software, Verteidigung, Cybersecurity, alles Bereiche, wo die Ukraine einfach traditionell oder jetzt auch verstärkt stark sind. Und ja, da wird man wahrscheinlich das meiste drüber hören, sage ich mal. Zwischendrin gibt es noch alle möglichen anderen Dinge. Hier hat sich jetzt eine spanische Weinfirma gerade ein Weingut zugelegt und baut jetzt auch, weil sie sagen, ukrainischer Wein wird auch kommt. Ist eine Nische, aber es passiert eine Menge. Und wie gesagt, man muss vor Ort sein, um das mal alles zu sehen. Dann erscheint das alles in einem ganz anderen Licht.
Ja, ich meine, wir haben ja auch nach wie vor die Ukraine war und wird es wahrscheinlich auch wieder werden, die Kornkammer Europas, ne? Also riesengroße Landwirtschaft ja auch, fruchtbare Böden, viel Fläche, wo man viel machen kann. Jetzt hast du mir schon vor geraumer Zeit mal erzählt, dass es insbesondere auch von den Amerikanern ja durchaus Bestrebungen gibt, oder von, sagen wir mal, nicht von den Amerikanern, sondern von amerikanischen Investoren, von amerikanischen Investmentbanken, dass man diesen Cut, den man dann mit dem Krieg gemacht hat, mit russischen Aktien, aber natürlich auch alles, was jetzt zum Beispiel in der Ukraine ist, dass man das so nach und nach wieder aufleben lassen will. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber dass es da so Bestrebungen und auch teilweise schon Umsetzungen gibt. Was passiert denn da so, was wir als klassische Investoren, die wir halt Amerika und den DAX und alles auf dem Schirm haben, was wir vielleicht gar nicht sehen?
Also ich würde mal sagen, was wahrscheinlich das unmittelbar interessanteste und auch zugänglichste ist für westliche Anleger und Privatanleger, mit denen wir hier eben sprechen, sind wahrscheinlich die ukrainischen Landwirtschaftsaktien. Also wie du gesagt hast, es ist extrem fruchtbares Land. Es ist sehr flach, was natürlich sehr gut ist für so eine großflächige Bewirtschaftung, wie sie sonst zum Beispiel im mittleren Westen der USA gemacht wird. Und es gibt an der Börse, ich glaube im Moment 6 börsennotierte ukrainische Landwirtschaftsunternehmen, die sind überwiegend notiert an der Börse Warschau, in London und dann eben auch im deutschen Freiverkehr. Und die sind meines Erachtens interessanter als man sich vielleicht denken würde. Also man denkt so, ja, Landwirtschaft, ich meine, wie will man da wachsen und so. Aber es ist halt eben, der Einsatz von Technologie ist hier noch sehr weit hinten dran. Von Einsatz von AI und Drohnen für bessere Bewirtschaftung von Feldern und so wollen wir gar nicht sprechen. Dann ist hier die Landwirtschaft halt aufgeteilt in unwahrscheinlich viele kleine Betriebe. Das muss mal durchkonsolidiert werden. Dann wird es hier auch viel größere Einheiten geben. Und diese Konzerne, die da börsennotiert sind, die sind erfolgreicher, als man denkt. Also da gibt es zum Beispiel die MHP, die hat jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel eine Firma für 300 Millionen Euro in Spanien übernommen. Also während der Krieg ist, übernimmt eine ukrainische Firma in Spanien einen anderen Betrieb. Und ich habe ja am 23. April eine Online-Konferenz organisiert über Investieren in der Ukraine. Und da wird jemand sprechen über, sind ukrainische Landwirtschaftsaktien das billigste landwirtschaftliche Land auf der Welt?
Ja.
Und das schaut wohl so aus. Also wenn man diese Assets extrem billig erwirbt und dann da noch Verbesserungspotenzial und Konsolidierungspotenzial da ist, wer weiß, vielleicht sprechen wir in 10 Jahren drüber. Wie konnten wir das alle übersehen, dass wir im Jahr 2026 nicht einfach in Landwirtschaftsaktien investiert haben? Das Leben hätte so simpel sein können. Werde ich nächste Woche selber mehr darüber lernen von einem Analysten, der sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt hat als so ziemlich jeder andere. Der wird auf meiner Konferenz sprechen. Und ja, wie gesagt, ein ganz naheliegendes Thema und börsennotiert mit einer gewissen Auswahl an Titeln sogar.
Ja, lass uns gleich nochmal auf das Thema mit der Online-Konferenz kommen, weil das ist super spannend. Aber vorher noch, weil du gerade sagst, Landwirtschaft, Warren Buffett hat immer schon gesagt, er würde lieber, anstatt er Gold kauft, würde er lieber eine Farm kaufen, weil er weiß, die bewirtschaftet halt, die kann man bewirtschaften, die bringt Cashflow und die wird jedes Jahr ein bisschen mehr wert. Also so ein simples, stupides Investment, wo heutzutage alles von KI und so weiter redet, kann ja durchaus mega, mega spannend sein, weil man eben da ganz, ganz viel machen kann. Und gerade was du gesagt hast, diese Zerstückelung, dann macht man es groß und so weiter, das haben wir ja in vielen anderen Teilen der Welt auch gesehen, dass das natürlich super, super spannend ist. Meine Frage, kann man denn als Privatanleger, du hast es ja oft auch in deinem Report an der Value Chairs oft schon auch erklärt, aber nochmal für alle, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, kann ich denn so als Privatanleger, jetzt als deutscher Privatanleger, kann ich denn überhaupt an der Börse in Warschau oder in London, kann ich denn da überhaupt solche Aktien kaufen? Brauche ich da einen bestimmten Status irgendwie oder wie funktioniert das?
Es ist erschreckend einfach. Also in London ist zum Beispiel notiert diese MHP, das ist so ein Standardwert im Bereich Landwirtschaft. Die Aktie notiert erstaunlicherweise höher als vor Kriegsausbruch. Also kann man sich auch wieder kaum vorstellen. Dann gibt es zum Beispiel eine Astarta, die ist in Warschau notiert. Wer ein Konto hat bei Interactive Brokers, was ja heute wahnsinnig viele Leute sind, die können in
Ja.
Warschau handeln. Dann gibt es noch ein paar andere. Mir fallen da immer nicht alle Namen ein. Kernel heißt eine noch, eine glaube ich IMC. Das Schwierige ist eher Research zu finden. Also die haben alle Investor Relations Websites. Da gibt es Präsentationen, Geschäftsberichte und alles auf Englisch. In London zu handeln ist ja auch einfach. Es gibt eigentlich hier in Kiew keine richtige Börse. Also es gibt hier so ein
Gab
paar
es vor dem
andere.
Krieg eine Börse?
Es gab eine, aber hier ist praktisch nichts mehr notiert. Das ist alles so
Ja.
eingeschlafen. Es gibt hier noch so ein paar Anleihen, aber also hier so den großen einheimischen Kapitalmarkt gibt es nicht, weil die Firmen, die für Kapitalmarkt reif waren und interessiert dran waren, die sind damals schon immer in den Westen gegangen, weil alle Vorurteile hatten gegenüber ukrainische Firmen und man musste quasi im Westen ansässig sein, damit überhaupt irgendein Anleger sich für einen interessiert hat. Und damit ist das alles wegmigriert. Aber abgesehen davon, dass es relativ wenig Research gibt, und es gibt Research, aber halt eben nur wenig und es ist nicht ganz leicht zu finden, ist das hier alles relativ einfach zugänglich, aber die Auswahl ist begrenzt. Also ich sag mal 10, 12 Aktien und dann ist das Ukraine-Thema auch schon mal also erschöpft an der
Ja,
Börse.
ja. Ich meine, eine Quelle, wo man sich immer mal informieren kann, ne, das ist ja dein eigener Dienst, an der Value Chairs. Wir verlinken den natürlich auch gern wieder hier für die paar Dollar, was der im Jahr kostet, findet man da viele, viele Informationen. Du hast doch immer schon in den letzten Jahren über die Ukraine mal geschrieben, hast immer mal so ein Weekly Update auch darüber gemacht. Und ein anderes Thema, was ja uns beide immer interessiert, wir reden eigentlich immer, wenn wir uns irgendwo treffen, über den jeweiligen Immobilienmarkt auch. Jetzt ist es ja so, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man in einer Krise, bei mir war es damals hier in Dubai, Corona-Krise, wenn man da Immobilien kauft, dann hat man ja ein brutales Exposure dann für die Zukunft und meistens hat man in ganz, ganz kurzer Zeit enorme Wertsteigerungen. Ist das ein Markt, der jetzt in der Ukraine gerade spannend ist? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es einen privaten Immobilienmarkt? Kann man da überhaupt was machen oder was gibt es da für Möglichkeiten?
Also das ist der Grund, warum ich jetzt zum sechsten Mal hier bin, weil ich werde einen Ukraine-Immobilienfonds auflegen. Ich bin selber nicht originär ein super aktiver Immobilieninvestor, weil mich hat es immer davor gescheut, mir Mieter anzulachen und nachts Anrufe zu kriegen, mein Kühlschrank ist zusammengebrochen. Vor dem Krieg gab es wahnsinnig viele Leute aus Westeuropa, die sich in Kiew insbesondere Wohnungen zugelegt haben. Das war immer schon ein Investment, das irgendwie populär war, Rendite, Wertsteigerungspotenzial und so weiter und so fort. Ich habe mir das alles angeschaut, finde das extrem interessant und werde da jetzt in Kürze einen eigenen Immobilienfonds auflegen. Also wir stehen da kurz vor der Registrierung und unser Ziel ist oder unser Fokus ist sehr klar erstmal gelegt auf Kiew, Innenstadt, Büroimmobilien und Wohnimmobilien. Und zwar deshalb, weil in der Krise, sage ich, da gibt es eh schon genug Risiken und Probleme. Dann sollte man alles andere lieber simpel halten. Also Ukraine, weiß jeder, hat gewisse Korruptionsprobleme. Würde ich mir jetzt hier Land kaufen wollen, um von Politikern irgendwelche Baugenehmigungen zu kriegen, um dort was zu bauen, das ist alles nicht mein Geschäft. Und vorhandene Wohnimmobilien und Büroimmobilien gibt es hier relativ günstig, vor allem auch deshalb, weil halt viele reiche Ukrainer weggezogen sind. Die sind jetzt im vierten oder fünften Jahr auf Zypern. Die Kinder sind dort in der Schule. Die Frau ist im Tennisclub. Die sagen, wir gehen jetzt nicht mehr zurück. Wir verkaufen unsere 6 Investitionsimmobilien. Also hier gibt es einen Rückstau an Verkäufen. Und von den Bewertungen her ist es so, es ist nicht so, dass man jetzt hier alles hinterhergeschmissen kriegt, weil hier Krieg ist. Aber die Immobilien kosten so ungefähr ein Drittel dessen, was sie in Polen kosten. Und sie sind die günstigsten in der Region gemessen am Einkommen, was ja eine ganz entscheidende Zahl ist. Und ich bin sehr an dem ganzen Thema Wiederaufbau interessiert. Wenn hier mal Geld reingepumpt wird in diese Wirtschaft, wird es auf einen leergefegten Arbeitsmarkt treffen. Die Einkommen hier werden stark steigen. Hier hat keine Hypotheken, weil hier gab es keine Kredite in den letzten 10 Jahren. Das ist alles hier mit Cash sozusagen. Irgendwann werden hier mal wieder Hypotheken verfügbar. Juristisch alles möglich, aber die haben hier mal die ganzen Banken in die Pleite gejagt und seitdem gibt es halt eben keine Hypotheken mehr. Und unter Risiko und ich sage auch mal unter Risikoaspekten und auch so unter dem praktischen Aspekt von Management, Wohnblöcke zu kaufen und Bürogebäude ist einfach etwas, was man relativ leicht managen kann und da kann man Mehrwert schaffen. Und mein liebstes Beispiel hier ist, ich habe hier einen lokalen Partner, der wohnt hier seit 25 Jahren, ist Kanadier und macht nur Immobiliengeschäfte. Der hat hier letztes Jahr was renoviert, als Büroimmobilie. Vor der Renovierung hätte er so 10 bis 12% Rendite gekriegt und nach der Renovierung kriegt er halt 22,3% Rendite auf Dollarbasis von einem westlichen Mieter auf 5 Jahre fest. Ich sage, es ist so günstig, es hat eine so hohe laufende Rendite. Und dann ist die Frage, glaubt man an dieses Land oder glaubt man nicht an dieses Land? Wer glaubt, dass Putin hier bald einmarschiert und ganz Kiew übernimmt? Für den ist es natürlich nichts. Aber ansonsten unter dem Aspekt, den du genannt hast, in der Krise muss man kaufen und Immobilien sind eine super Assetklasse, bin ich zu 100% bei dir.
Weil du das gerade angesprochen hast, wie ist denn so die Stimmung? Also, dass man die Stimmung jetzt auch von den Menschen, die wirklich vor Ort sind, die also auch wirklich wissen, was läuft. Ich meine, unsere ganzen Informationen stammen aus den Medien. So, aber jetzt vor den Menschen, die vor Ort sind, was haben die für eine Erwartungshaltung? Wird das endlich jetzt mal aufhören? Ist dann endlich mal Schluss? Man hat ja schon gehofft mit dem Amtsantritt von Donald Trump, dass es sehr schnell endet. Es ist jetzt nicht so schnell geendet. Aber hat man da die Hoffnung, dass das jetzt dann doch noch in den nächsten Monaten, vielleicht 1, 2 Jahren, dann endgültig mal ein Schlussstrich kommt unter diesem Krieg?
Also jeder Krieg ist ja irgendwann mal vorbei, wobei bislang alle Prognosen von allen Leuten, was genau hier passieren wird, waren bislang eigentlich immer falsch. Ich würde es anders ausdrücken. Was ich hier sehe ganz stark, ist eine Art neue Realität, neue Normalität. Das ist jetzt im 5. Jahr und also eigentlich noch länger, wenn man bis 2014 zurückgeht. Und viele Leute oder die meisten Leute, die ich treffe, haben sich einfach darauf eingestellt, das ist die Situation, mit der man leben muss und das Leben muss irgendwie weitergehen. Und wie ich immer sage, hier machen viele neue Restaurants auf, was ja immer irgendwie so ein Zeichen ist von Optimismus und es ist verfügbares Einkommen da. Die Wirtschaft wächst. Es ist alles ganz schlimm, was hier passiert. Die Leidtragenden sind die, die an der Front sind. Aber der Rest des Landes macht auch in gewisser Weise weiter und irgendwann wird es mal eine Lösung geben. Viele Leute sagen, und das finde ich eigentlich eine in Anführungszeichen einleuchtende, nicht Prognose, aber Theorie, Wahrscheinlich wird es irgendwann mal ganz schnell vorbei sein, auf eine Art und Weise, die sich im Moment noch keiner vorstellen kann. Also in Syrien war es ja, glaube ich, auch so irgendwie letztes Jahr. Innerhalb
Ja.
von 4 Tagen war es auf einmal irgendwie alles ganz anders. Es kann was in Russland passieren. Im Moment sieht es so aus, als würde die Ukraine militärisch recht gut vorankommen. Das kann sich auch immer wieder ändern. Es ist ganz schwer zu sagen. Ich sehe es als Investor und jetzt hier mit dem Immobilienthema so. Während man wartet, kriegt man hohe Renditen auf Dollarbasis. Irgendwann dreht sich's. Und wenn sich's dann mal dreht, dann wollen alle zur gleichen Zeit, zum gleichen Moment durch die Tür. Und dann muss man halt schon investiert sein. Wann genau das sein wird, wissen die Götter. Wobei, also, ich tue so ein bisschen um das Thema rumreden, aber mein persönlicher Eindruck ist schon sehr stark. Es gibt hier Ermüdungserscheinungen und es gibt auf der russischen Seite ja offenbar auch starke
Klar.
Ermüdungserscheinungen. Irgendwann wird man hoffentlich mal eine Lösung finden.
Und wahrscheinlich eine Lösung, bei der am Ende beide Seiten behaupten, wir haben gewonnen.
Nur so geht's.
Das ist genau wie jetzt dieser USA-Iran-Krieg enden wird mit der Feststellung, dass jede Seite von sich behaupten kann, wir haben gewonnen. Ne, so enden ja heutzutage Kriege. Es gibt ja keinen mehr, der sagt, ich bin besiegt worden, sondern jeder hat irgendwie gewonnen und alles ist gut und hoffen wir, dass das auch so wird. Nochmal ganz kurz auf die Online-Konferenz, die du angesprochen hast. Also, es ist eine Online-Konferenz, das heißt, man muss nicht nach Kiew reisen, um dabei zu sein. Und erzähl uns kurz was. Was ist das? Wer kann daran teilnehmen? Was kostet das? Und was passiert da?
Ja, es ist das zweite Mal, dass ich jetzt so eine Online-Konferenz mache. Wir hatten das im Februar mal experimentell versucht mit dem Thema Investieren in Rechtsstreitigkeiten. Und das stellte sich als extrem populär heraus. Wir hatten 200 Leute, die live teilnahmen und insgesamt 350 Leute. Also man muss nicht live teilnehmen, man kann auch einfach den Zugang kaufen und dann anschließend die Videos schauen und
Ja.
sich die Materialien runterladen. Und alles, was ich bislang über die Ukraine publiziert hatte, hat immer riesiges Interesse online ausgelöst. Also viele Leute suchen auf Google nach Wiederaufbau Ukraine investieren. Die kommen dann
Klar.
zu meinen Artikeln. Ich habe mal einen geschrieben, der ist vielleicht auch sogar fast wert, einen Link unter dein Video zu stellen. Der heißt 99 Aktien, mit denen man vom Wiederaufbau in der Ukraine profitieren kann. Das sind dann auch so westeuropäische Aktien, so österreichische Bauaktien, polnische
Die auch
Bauzulieferer.
teilweise schon super gelaufen sind, ne? Genau in
Genau.
diese Erwartungshaltung hinein.
Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich organisiere mal einen Tag, wo im Grunde genommen uns geht es ums Folgende. Zum einen den Leuten mal einen einmaligen und andersartigen Einblick in die Ukraine zu geben. Und in Anführungszeichen, die erste Sprecherin, die Hauptsprecherin dieser Konferenz ist hier die Dame, die ist für den Business-Teil der großen lokalen englischsprachigen Zeitung zuständig. Also die ist Amerikanerin, wohnt aber hier seit Ewigkeiten und ist mit der Geschäftswelt tief verbunden. Und die spricht nicht über ein spezielles Investment, sondern die spricht einfach mal so aus dem Nähkästchen über die Realität des Wirtschaftslebens in der Ukraine. Die kann das viel besser und noch viel mehr im Detail beschreiben als ich und ist einfach neutraler. Und dann sprechen wir über diverse Investments, die überwiegend börsennotiert sind, aber nicht alle börsennotiert sind. Also ich spreche über meinen Immobilienfonds. Wir haben wahrscheinlich eine ganz interessante, ungewöhnliche Opportunität im Bereich so Altansprüche und Rechtsansprüche aus der Ukraine. Dann sprechen wir über die Kiev Star, die ist sehr bekannt. Das ist die lokale Mobiltelefongesellschaft, die an der Nasdaq notiert ist. Die sind letztes Jahr an die Börse gegangen. Total interessant, nicht so sehr wegen dem Mobiltelefongeschäft, sondern weil die hier die ganze digitale Infrastruktur aufbauen, auch so Apps und so eine Super-App bauen. An der Nasdaq notiert. Wir werden über Landwirtschaftsaktien sprechen und dann noch zwei, drei andere Dinge. Ist einen ganzen Tag, nächste Woche Donnerstag, 23. April, kostet 99 Dollar. Oder 49 Dollar, wer bei mir schon Abonnent ist. Also man kann quasi ein Abo kostenlos kriegen und dann den günstigeren Konferenzzugang. Wird alles auf Englisch sein. Wie gesagt, man kann auch hinterher die ganzen Berichte abrufen. Und ich habe so ein bisschen Research über ukrainische Aktien. Die Teilnehmer der Konferenz, denen schicke ich dann auch mal ein E-Mail einfach mit den ganzen Research-Berichten und so. Wird eine andere Art von Ukraine-Konferenz, wie man sie sonst bekommen würde. Und eben auf
Definitiv.
passiert.
Und ich meine, das ist ja auch wirklich, wenn man sagt, okay, man will sich einfach mal informieren, das ist ja das billigste Investment, was man machen kann, und sagt, ich hole mir mal viele Meinungen erstmal ein und viele Infos, viele Fakten, bevor man jetzt losgeht und sagt, ich kaufe irgendeine Aktie, weil ich mal ein YouTube-Video hier gesehen habe. Sondern das ist natürlich, gehört einfach dazu, dass man sich mit den Chancen und Risiken einfach auch vertraut macht und das vorher sich einfach mal anschaut.
Genau, und ich sage einfach mal, viel von den Informationen, die wir da bieten werden, die kriegt man woanders nicht. Wir können mal ein kleines Quiz mit dir machen. Das haben wir vorher nicht abgesprochen.
Lass mich nicht zu dumm jetzt dastehen.
Wo wir über Kiew sprechen und über die Kriegssituation und so weiter und so fort. Gib mal eine Schätzung, so basierend auf dem, was man so in den Medien sieht. Welcher Prozentsatz von Kiew wurde durch den Krieg stark beschädigt? Und um dir so ein bisschen noch eine Richtlinie zu geben, wenn du im Moment in London zu Lloyds gehst, zu der Versicherungsplattform, und du willst versichern eine Immobilie gegen Kriegsschäden, dann wird der Preis von der Versicherung berechnet auf der Basisannahme, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre 40% von Kiew in Schutt und Asche gelegt werden. Und jetzt mit der Information, mach mal eine Schätzung in den letzten 4 Jahren, was wurde hier schwer beschädigt, welcher Prozentsatz?
Ich würde sagen, weniger als 5%.
0,6%. Und die Zahl hat noch nie irgendjemand gehabt. Ich habe hier ein Analystenteam losgeschickt, um das für mich zu recherchieren. Keiner hatte die Zahlen. Am Ende haben wir sie über Informationsauskunftsersuchen von der Regierung bekommen. Da gibt es auch so einen Prozess dafür für Transparenz. Und wie gesagt, also damit soll die Situation nicht schön geredet werden und es ist viel Schlimmes passiert für die betroffenen Menschen und so weiter und so fort. Aber es ist eben nach 4 Jahren Krieg ist weniger als 1% hier stark beschädigt worden. Und dann ist es noch so, das ist überwiegend Infrastruktur und eben, also nicht Wohnimmobilien und nicht Büroimmobilien und in bestimmten Regionen. Also es ist alles sehr differenziert und wir haben da viele Daten, viele Fakten, die wir nächste Woche auf der Konferenz präsentieren werden. Also ich verspreche auf jeden Fall, dass es ein interessanter Tag wird.
Sehr, sehr cool. Wir packen den Link auf jeden Fall hier unten in die Beschreibung rein. Lieber Sven, wenn ich dich da habe, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne natürlich nochmal ein bisschen weiter in den Osten zu gehen, weil die Fragen ja immer kommen. Wann können die verbliebenen Aktionäre in Deutschland ihre Gazprom und ihre anderen russischen Aktien wieder haben? Gibt es irgendetwas Neues? Wir haben beim letzten Video schon darüber mal gesprochen, aber gibt es irgendwas Neues aus dieser Richtung?
Also es gab da letztes Jahr so, ich sag mal, Hoffnungsschimmer und eine Spekulationswelle, als man dachte, dass sich eine Lösung irgendwie da abzeichnet, als Trump mit Putin sprach und so weiter und so fort. Da haben auf einmal sehr viele amerikanische Hedgefonds nach alten ADRs gesucht. Und letztes Jahr hat auch Goldman Sachs wieder leise und diskret einen Russland-Desk eröffnet. Also die haben jetzt wieder Ansprechpartner für Russland-Investitionen, auch wenn sie da das alles sehr den Ball flach halten. Es hat sie seither nicht wirklich was getan, muss man sagen. Also das hat sich letztes Jahr als leider vergebliche Hoffnung erwiesen. Ich sag mal eins, wenn das Thema mal angegangen wird, es wird bürokratisch sein und es wird eine Weile brauchen, bis das alles aufgearbeitet ist, aber es gibt ja über alles Unterlagen. Und ich würde sagen, das kommt irgendwann mal. Ich glaube, auch in Deutschland hat neulich wieder jemand versucht, Gazprom Altaktien aufzukaufen, sozusagen. Also da gibt es immer mal wieder Investoren, die auch eine Opportunität sehen. Aber also es zeichnet sich jetzt nicht kurzfristig was ab, aber also im Depot belassen, man hat ja eh keine andere Wahl, man kann es ja noch nicht mal ausbuchen. Aber also abschreiben, völlig abschreiben würde ich es jetzt nicht, aber die Situation schönreden kann man auch nicht.
Ja, also wie schon der Altmeister Costolani gesagt hat, bei sowas braucht man eben einfach auch Geduld. Und wie gesagt, man kann es eh nicht ändern. Deswegen einfach mal schauen. Ich meine, man muss ja sagen, manchmal gehen ja Sachen auch sehr, sehr schnell. Wir haben das ja jetzt gesehen in dieser USA-Iran-Kriegsaffäre, dass. Es wurde übrigens gerade gebaut, man hört es vielleicht im Hintergrund. Da wurde ja auch plötzlich über Nacht einfach die Russland-Sanktionen aufgehoben, nämlich plötzlich, als der Ölpreis zu hoch ging, durften die Russen plötzlich wieder Öl exportieren, ohne von den Amerikanern sanktioniert zu werden. Also man sieht, da gibt es dann schon auch immer so ein bisschen Bewegungen. Wenn sich die Dinge mal verschieben, kann es auch ganz, ganz schnell gehen.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Okay. Lieber Sven, es war mir wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Wir packen den Link für die Online-Konferenz unten rein, nochmal für alle, die hier zuschauen. Ich kann es euch immer wieder nur empfehlen. Wir empfehlen niemals, wir haben keinen eigenen, wir empfehlen niemals einen anderen Börsendienst, aber Undervalued Shares von Sven ist wirklich absolut lesenswert. Tolle Videos hast du immer auf LinkedIn. Also wer will, kann sich auch mit dir auf LinkedIn verbinden. Und da gibt es auch immer tolle Einblicke, gerade jetzt aus Kiew. Das lohnt sich auf jeden Fall. Danke dir für deine Zeit. Danke, dass du uns mal wieder auf den Laufenden gehalten hast zu diesem super spannenden Thema. Und wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag bei der Online-Konferenz, weil ich schaue mir das auf jeden Fall an. Ich bin da super interessiert. Und ja, dann euch danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr Fragen habt an den Sven, entweder direkt über X, über LinkedIn oder ihr schreibt es hier in die Kommentare und dann machen wir das wieder. Danke fürs Zuschauen und wir hören uns und sehen uns wieder beim nächsten Mal.
Danke dir, Jens. Bis dann.
Bis dann.